Fan der Nacht. Ja.
Cool. Ja. Ja, ja, schön, dass ihr alle da seid. Erstmal, vielleicht das ist jetzt nicht unser übliches Format heute, was wir machen. Wir haben uns irgendwie vorgenommen, dass wir mal was Neues ausprobieren, was anderes machen möchten. Und dann war auch die Idee, das Format oder das Medium ein bisschen auszuloten. Deswegen machen wir heute nicht nur Podcast, sondern auch mit Video. Das heißt, wir haben zwei Kameras hier. Und genau, und wir haben uns auch überlegt, wir könnten noch mal was anderes machen, beziehungsweise der eigentliche, zu dem, was wir anders machen könnten, das unser Thema heute, ist das soll so ein Rückblick, so ein Ausblick sein. Und das kam, weil ich am Jungen Forum Bioökonomie habe ich so einen kleinen Vortrag gehalten über Holzbau, der war an Schülerinnen adressiert, und hatte irgendwie so ein bisschen das Ziel oder die Intention, junge Menschen für das Thema zu begeistern und ihnen auch aufzuzeigen, warum das relevant ist. Und da habe ich habe in meinem Vortrag darüber erzählt, warum Holzbau so toll ist und wie vorteilhaft es ist. Und die Logik ist ja so bestechend, also auch in der Herleitung mit der Klimarelevanz des Bausektors und so weiter. Und die Logik ist ja so bestechend, eigentlich ökologisch zu bauen, dass man jetzt zur Frage kommt, warum machen wir das eigentlich nicht die ganze Zeit überall? Und dann habe ich mir auch das habe ich mich dann selbst gefragt und habe dann mal geguckt, aber ja gut, ich bin ja auch hier in der Blase ein bisschen, und aber wie hat sich das jetzt eigentlich entwickelt über die letzten Jahre? Also ich habe selbst 2011 angefangen, Holzbau zu studieren und da in diese Welt ein bisschen einzutauchen, und habe immer angeschaut, okay, wie haben sich jetzt die Zahlen eigentlich entwickelt und wo stehen wir heute? Und ich habe jetzt nicht so viele Zahlen gefunden, habe auch nicht ewig dazu recherchiert, aber das, was ich jetzt gefunden habe, die aktuellsten Zahlen von Holzbau Deutschland, dass wir im Wohnbau einen Anteil haben an Holzgebäuden von 39% in Baden-Württemberg, was ja total ordentlich ist. Und das ist ja über die vergangenen 10, 15 Jahre hat sich ja wirklich, wirklich ganz arg viel getan, in eine gute Richtung, wie ich finde. Und das hat so ein bisschen die Frage jetzt nicht beantwortet, warum wir es nicht die ganze Zeit ökologisch bauen überall, aber das hat so ein bisschen das abgemildert, der Frust, der vielleicht da initial mit aufkommen könnte. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre doch mal eigentlich ein spannendes Thema, gerade auch jetzt zum Jahreswechsel. Wir nehmen jetzt kurz vor Weihnachten auf, damit euch gemeinsam da irgendwie zurückzublicken, was jetzt so die letzten 10, 15, meinetwegen auch 20 Jahre so passiert ist. Und deswegen haben wir euch auch eingeladen, drei Menschen mit drei unterschiedlichen Perspektiven. Ihr könnt euch gleich vielleicht selbst noch vorstellen, aber wir haben hier jemanden vom Ministerium von der Holzbauoffensive, der sich tief mit der Holzbauwirtschaft auseinandersetzt und kennt, den Jan, den Boris, ein Bauingenieur, der tief im ökologischen, nachhaltigen Bauen und in der Tragwerksplanung insbesondere ist, und Andreas Hofer von der IBA als Architekt. Und ich glaube, also ich freue mich auf das Gespräch und bin gespannt auf eure Perspektiven und auch, ob wir irgendwo Widersprüche entdecken. Und dann interessiert mich natürlich auch der Blick nach vorne, was euch aktuell beschäftigt und was ihr so ein bisschen antizipiert für die nächsten wenigen Jahre und was vielleicht getan werden muss aus eurer Sicht. Und Vital, ich glaube, du kannst auch so als ganz Außenstehender, ist bestimmt auch interessant, wie du das einordnest und wahrnimmst, weil du bist jetzt auch nicht ganz neu in der Baubranche, aber hast ja so einen ganz anderen Hintergrund. Da bin ich auch gespannt, ob du das nochmal anders einordnest als wir jetzt in unserer Blase und in unserer Fachsicht. Genau. Vielleicht fangen wir kurz mit einer Vorstellung an. Ich würde bei Andreas anfangen.
Andreas Hofer, wie gesagt, Architekt. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz, habe mich wirklich von Anfang meiner Karriere immer wieder mit Holz zu tun gehabt. Das war das erste Haus, das wir gebaut haben, noch in den 80er Jahren, damals sehr exotisch. Und jetzt natürlich in der IBA mit diesen Themen Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit an allen Fronten beschäftigt. Auch wir sind in einer sehr schwierigen bauwirtschaftlichen Zeit mit den Widerständen, die einem dann begegnen, wenn man das Ganze auf die Baustelle bringen will. Also
ja. Es ist bestimmt auch interessant, nochmal den Blick auf die IBA zu richten, eben in einem zeitgeschichtlichen Kontext. Die IBA ist, glaube ich, 2017 gestartet. wenn ich mich täusche.
Ende 17 wurde genau. die GmbH gegründet. Es gab noch so einen Vorlauf.
Ja.
Will man das überhaupt? Wie könnte es aussehen? Ja. Macht es Sinn? In einer sehr reichen Region war eine Riesendebatte damals. Auch lustig. Wir wurden so als Luxusprojekt, weil IBAs häufig ja so auf Krisen reagieren. Bestes Beispiel IBA Emscher Park, Ruhrgebiet. Und hier war so die leicht verrückte These, können wir nicht dann, wenn es uns noch gut geht, uns auf die Zukunft vorbereiten. Sie haben das präemptiven Strukturwandel genannt. Ich fand das immer ein bisschen wirklich lustig. Und jetzt sind wir natürlich über diese 8 Jahre, seit ich hier bin,
ja.
vom Präemptiven ins Intensive geraten, um es mal so zu sagen. Und wir haben ja 100 Jahre Weißenhof 2027, das ist unser Ausstellungsjahr, auf das wir uns vorbereiten. Und wir versuchen jetzt möglichst viel, trotz aller Widerstände, an den Start und in den Bau zu bringen, damit wir dann der Welt etwas zeigen können. Intensive Kontakte mit allen hier auch, weil das Thema natürlich überall auftaucht.
Ja, spannend. Boris?
Ja, Boris Peter, ich wurde schon gesagt, ich bin Bauingenieur, habe in Stuttgart studiert mit dem im Nebenfach Architektur, also schon immer die Interdisziplinarität war immer schon ein wichtiger Part, auch deswegen, weil mein Vater hatte ein Bauingenieurbüro in Reutlingen, meine Frau ist Architektin, mein Bruder ist Architekt, insofern hat das schon früh immer eine Rolle gespielt. Und mein erster Holzbau war, glaube ich, 2006 an der Ostsee, eine kleine Brettsperrholzplatte auf Stützen gestellt, damals noch mit Carlo Weber, eins seiner letzten Projekte, die er selber noch gezeichnet hatte. Genau, und jetzt habe ich ein kleines Startup, sage ich immer, 2023 gegründet, C4 Engineers, mit dem Fokus auf nachhaltiges Bauen. Und das bringt automatisch fast schon den Fokus auf Holzbau. Das macht Riesenspaß. Also das ist auch das, was man vielleicht nebenbei immer vergisst. Also der Holzbau, für mich als Ingenieur, hat er nochmal eine andere Freude wieder, auch an Baustellen vor allem gebracht, die ja im Betonbau manchmal einen etwas rauen Ton haben. Das ist im Holzbau anders, da trifft man andere Menschen und hat durch die Vorfertigung natürlich auch weniger Stress auf der Baustelle, wenn man ehrlich ist, wenn das alles in der Werkstatt schon passiert.
Ja. Ja.
Jan Bulmer, ich arbeite im Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz in der Landesforstverwaltung und bin da für die Holzbauoffensive als Koordinator tätig. Seit jetzt 6,5 Jahren. Die Holzbauoffensive wurde ja 2018 ins Leben gerufen. Und ich habe von Haus aus Zimmermann gelernt. Habe damals die Ausbildung vermutlich deswegen angefangen, weil ich die Hosen so cool fand.
Und das stehe ich gut.
War damals wirklich großartig, ja. Habe dann natürlich, ich glaube, das ist eine Besonderheit von Zimmerern, die lieben einfach ihr Material. Und da bin ich eben an dem Material hängen geblieben. Bin dann nach meiner Ausbildung, habe ich dann Forstwirtschaft studiert, wollte da einfach noch tiefer ins Material reinkommen. Und habe dann gegen Ende von meinem Forstwirtschaftsstudium festgestellt, okay, zwischen dem, was der Zimmerer als Fichte-Vierkant verarbeitet und was der Förster als Rundholz produziert, da ist sehr viel, was ich nicht verstehe und bin dann eben noch nach Salzburg gegangen, habe da Holztechnologie und Holzwirtschaft studiert. Bin dann wieder so ein bisschen zurück in die Baurichtung gegangen und habe dann mehrere Regionalnetzwerke aufgebaut zum Thema Bauen, Baukultur. Da ging es viel um Architektenschulung, Ingenieursschulung, weil eigentlich schon immer klar war, dass wir eigentlich hier einen sehr verwurzelten Baustoff haben und dass wir aber so ein bisschen vergessen haben in der Planung und in der Architektur, wie geht man richtig damit um. Und das begleitet mich eigentlich jetzt seit meiner ganzen Karriere. Deswegen haben wir auch mit der Architektenkammer und der Ingenieurkammer die Bildungsoffensive ins Leben gerufen, um einfach diese Planungskultur, diese besondere Planungskultur und Baukultur, die das Material einfach von der Struktur und von den Materialeigenschaften her hergibt, die eben zu vermitteln. Und jetzt über die letzten 8 Jahre hat sich natürlich extrem viel entwickelt. Es waren spannende 8 Jahre, hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben viel bewegt. Jetzt bin ich froh, heute hier zu sein und da auch nochmal ein bisschen eine Deep Dive zu geben. Auch mit ein bisschen einem anderen Blick, ja. wie gesagt, ich bin Förster eigentlich, Ausgebildeter. Und Holz ist da natürlich auch nochmal besonders, weil es eben keine Kiesgrube ist. Also Holz wird nicht abgebaut, sondern Holz wird bewirtschaftet, Wälder werden gemanagt. Das heißt, die Strukturen im Hintergrund laufen ein bisschen anders als bei anderen Rohstoffen.
Ja. Andreas, du hast jetzt die am weitesten zurückliegende Zahl genannt mit den 80ern. Warum habt ihr in den 80ern schon mit Holz gebaut und wie habt ihr damals gebaut?
Das war wirklich der Einfluss von Vorarlberg, was die da gemacht haben, in dieser Mischung auch von sozialem Denken, von gemeinschaftlichem Bauen. Das waren so diese Pionierzeiten damals. Das hat uns beeinflusst an der ETH. Wir sind da auch hingefahren, haben uns das angeschaut. Und so auch frühe Nachhaltigkeitsgedanken, also auch was die in den USA gemacht haben, die Charles Moore, da gab es so eine Bewegung aus der Hippie-Generation vermutlich, die sich neu mit Wohnen, Bauen, Selbstbau auseinandergesetzt haben und das schien mir irgendwie passend. Das wurde dann so in meiner Karriere skaliert, also wir haben wirklich relativ klein begonnen, relativ exotisch und über diese ganzen, wir haben vorher darüber gesprochen, diese Krisenhaftigkeit, die wir in der Deindustrialisierung in der Schweiz erlebt haben, sehr, sehr hart auch als junger Architekt, wurde das dann so zu einer Bewegung, die dann im Genossenschaftlichen ihren Ausdruck gefunden hat mit sehr großen Projekten, die ich leiten durfte, wo Holz häufig auch ein Thema war. Und das war natürlich dann auch der Grund, weshalb ich hier bei der IBA gelandet bin. Also diese permanente Auseinandersetzung mit relativ großen Projekten, die aber einen sehr ambitionierten sozialen und technologischen Anspruch hatten.
Und du hast jetzt eigentlich über deine Berufslaufbahn, hast, glaube ich, die Entwicklung vom modernen Holzbau dann ganz nah begleiten können, oder? Also wie hast du das wahrgenommen? Weil das ist so ein bisschen meine Beobachtung oder meine Zeitrechnung, die fängt so vom modernen Holzbau fängt so irgendwie Mitte, Ende der 90er an, mit der Entwicklung von Brettsperrholz und so weiter, was das alles ausgelöst hat. Wie hast du das wahrgenommen?
Es gab in der Schweizer Architektur natürlich auch schon ältere Traditionen, also die Moderne zum Beispiel, die hat sich auch schon mit Holzbau auseinandergesetzt, gerade in der Schweiz. Sehr schöne filigrane Bauten, dann ist das in der Hochkonjunktur und nach dem Zweiten Weltkrieg war das kein Thema mehr, dann kam diese Welle aus Vorarlberg, Nachhaltigkeitsthematik und dann diese Skalierung, also die Frage, wie hoch kann ich, wie groß darf ich, das ist total lustig, also das letzte große Projekt, das ich in Zürich begleiten durfte, mehr als wohnen, das war so der erste fünfgeschossige reine Holzbau in der Schweiz, den wir da noch mit Sondergenehmigungen machten, das ist 10 Jahre her, heute stecken wir schon an einem völlig anderen Punkt und ich frage mich jetzt, das hat vielleicht auch etwas mit Erfahrung und Alter zu tun, ob dieses größer, höher, weiter wirklich der Weg ist, ob wir da nicht teilweise, ist natürlich spannend, auch kann ich den Nachhaltigkeitsstandard noch mal weiter treiben, haben wir da nicht vielleicht die Masse verloren, die Leute mitzunehmen, so muss man sagen, der Gap zwischen was wir können, was wir wissen und was wir tun, der ist dramatisch. Mhm. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir mit großen Projekten hier in die Baustelle gehen, stellen wir fest, dass an vielen Orten man einknickt, ganz am Schluss, nachdem wahnsinnig viel gearbeitet und detailliert und gezeichnet wurde, kommt halt der Massivbauer daher und sagt, ich mach's 20% günstiger und dann knicken die ein. Also das ist schon eine dramatische Erfahrung, die wir im Moment an vielen Stellen machen.
Ja. Da können wir vielleicht nachher nochmal hingehen. Boris, du hast die weit entfernteste Zahl genannt. Wie war das für dich, plötzlich mit Holz zu bauen, dann als du angefangen hast? War das für dich schon damals so furchtbar anders oder?
Na, das erste Projekt war noch nicht so furchtbar anders, außer dass es halt jetzt eine kreuzweiß verleimte Brettsperrholzplatte war, wo man ein bisschen anders über das Material als bei einer Betonplatte drüber nachdenken muss und auch die Zweiachsigkeit eben nicht ganz so leicht zu erzielen ist. Ich glaube, der wesentliche Unterschied kam ein bisschen später, vielleicht 3-4 Jahre später, wo wir in einer anderen Größe dann die Holzbauprojekte schon geplant haben. Und ehrlich gesagt, das, was der Andreas gerade sagte, das kann ich absolut bestätigen. Ich habe das so erlebt, dass man plant in Holz und dann waren oft in dem Team relativ wenige, manchmal nur einer, der Holzbau erfahren war. Und dann hat man das relativ weit geplant und wurde mit vielen, meiner Meinung nach, auch Anforderungen konfrontiert, die in anderen Materialien so nicht gestellt werden. Also beispielsweise Fugen dicht zu bauen im Stahlbeton, Fertigteilbau, spielt das keine Rolle, fragt dich keiner. Danach im Holzbau muss man das ja nachweisen sogar und auch sehr aufwendig betreiben. Und ich glaube, der Schlüssel oder in der Zeit, wo man dann eben noch diese Teams, die etwas unerfahren waren, die Regelungen auch noch nicht ganz so klar waren, da hat sich das oft umgekehrt, was Andreas sagte, dass man dann doch einen Stahlbetonbau machen musste am Ende. Ich sage auch musste, weil man das auch als musste empfunden hat. Wirklich, man wollte das andere umsetzen. Und der große Turnaround kam für mich ganz klar, als Baden-Württemberg entschieden hat, wir wollen in Holz bauen und wir werden, wenn möglich, jedes Gebäude von uns in Holz bauen. Das war ein Turnaround, weil damit klar war, wir können und wir wollen das. Es wurde in der Landesbauordnung dann auch entsprechend umgesetzt, bis in die Gebäudeklasse 5, was schon für Deutschland, aber ich glaube auch für Österreich, die Schweiz nochmal ein Schritt war, dass man sagt, wir machen das. Und dadurch ist eigentlich in der Szene Architekten vor allem, die haben gesagt, die haben das sehr dankend aufgenommen und haben das auch mit viel Unterstützung aus der Holzbauindustrie, die ja auch sehr gut beraten, immer noch sehr gut berät eigentlich in jedem Projekt, dann immer mehr und mehr hinbekommen. Und heute ist es bei mir so, dass wir eigentlich jedes Projekt durchbekommen, wenn der Wille auch da ist, das hinzubekommen. Ne? Ich sage das deswegen, weil manchmal ist es auch von vornherein der Wille gar nicht so wirklich da, sondern es ist so ein, ja, wir untersuchen das, aber eigentlich wollen wir es nicht so unbedingt oder nur, wenn es alles gleichwertig gut ist. Ne? Und ich finde einen anderen Punkt, weil Andreas sagte, höher, weiter, schneller, ist für mich auch die Frage, ehrlich gesagt, ob das in der heutigen Zeit überhaupt noch die Rolle spielen darf. Ob wir wirklich immer diese Superlative suchen müssen. Also Beispiel Spannweite. Also früher haben wir irgendwie Spannweiten nach den Autos, 3 Stellplätze im Keller, war 8,10 Meter im Bürogebäude, ne, entwickelt. Und eigentlich total irrsinnig, weil keiner in seinem Bürogebäude, in seinem Wohngebäude diese Spannweiten braucht. Man hat dann zwischendurch noch größere Spannweiten gebaut, weil man im Stahlbetonbau mit Vorspannung oder mit anderen technischen Methoden noch weiterbauen konnte. Aber eigentlich hat man den Blick auf den Nutzen verloren. Man hat den Blick auf das, was wir eigentlich brauchen und wie wir mit einer gewissen Bescheidenheit auch Materialien verwenden. Ich glaube, deswegen ist dieses höher, weiter, schneller, das kommt für mich so ein bisschen, weil ich da in meiner Anfangs meiner Berufslaufbahn viel große Spannweiten gemacht habe, viel Stahl-Glas-Konstruktionen gemacht habe. Da war das ja vielleicht auch so ein bisschen aus diesem technoiden Architekturgedanken dann mit Foster und meinem Lehrer Jörg Schleich auch heraus. Da hatte das auch seine Berechtigung, aber man hat dann versucht, die große Spannweite effizienter zu machen, indem man krümmt, indem man Materialien optimiert. Aber aus meiner Sicht ruft eigentlich die Zeit nach einer Bescheidenheit, nach einem Zurückgehen zu dem, was wir auch schon mal davor hatten. Fachwerkhäuser beispielsweise, wo man sehr viel für den Holzbau ableiten kann, zumindest die in der Region noch stehen, weil die schlechten sind ja verschwunden eigentlich, ne? Weil sie halt dann nicht überlebt haben. Aber ich denke, da kann man sehr viel ableiten und ich sehe auch oder habe große Freude an dem Zurückschauen und auch ein bisschen sich zu besinnen. Zu besinnen, was brauchen wir, wie bauen wir, wie wollen wir auch Nachhaltigkeit oder ökologisches Bauen verstehen, was heißt kreislauffähig zu denken. Weil ich denke auch manchmal aus den 70er, 80er Jahren, manche Materialien will ich im Kreislauf auch nicht mehr haben, Also eigentlich müssen wir ja auch aussortieren. Wir müssen daran denken, dass die Materialien, die wir verbauen, so gut sind, dass wir sie auch haben wollen später. Ja, und das war also in meiner Entwicklung des Holzbaus kam, ob das genau der Punkt, dass der Holzbau Strategie in Baden-Württemberg war, weiß ich nicht, aber so ungefähr. Und das hat wirklich, für mich war das ein Beschleuniger und plötzlich waren viel mehr Türen offen.
Kleines Plädoyer für staatliche Anreize hältst du gerade?
Ja, absolut. Also ich glaube, vor allem in Wandelzeiten brauchen wir mehr Anreize. Wir brauchen jetzt nicht, klar, du machst es nur so, ne? Das ist sicherlich falsch. Der Markt kann sehr gut das auch austarieren. Aber die Anreize und auch das ein Stück weit die fallen den Willen zu formulieren.
Mhm. Ja? Die Kultur auch so ein bisschen so aktiv zu fördern.
Ja, das ist das Gleiche wie mit Recyclingbeton in Baden-Württemberg, als die Landesregierung gesagt hat, wir machen das jetzt. Ja, das war ja schon bekannt aus der Schweiz seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Technisch absolut klar. Ja? Und aber dann kam diese Entscheidung, plötzlich ist der Preis gesunken. Und das war immer das Hindernis. Der Preis war zu hoch. Warum ist er gesunken? Weil ein Betonwerk die Bruchstücke, den Abbruch, das Abbruchmaterial jetzt auf seinen Hof gelegt hat und es verfügbar war. Davor hätte man es irgendwo besorgen müssen, einkaufen müssen. Und so ist ein ganz banaler Mechanismus. Da entsteht ein Markt. Ich als Regierung sage, ich schaffe diesen Markt und der Markt reagiert darauf. Und ich glaube, diese Impulse sind besonders in Baden-Württemberg sehr, sehr hilfreich.
Ja. Jan, willst du eine Gegenrede halten gegen staatliche Förderung?
Vielleicht ein Moment, ein kurzer Eingriff da, apropos staatliche Förderung. Da muss ich immer an ein anderes Gremium oder an eine andere Gruppe denken, in der ich jetzt manchmal war, beim Strategiedialog. Da ging es auch immer darum, was kann man denn noch machen, um das Bauen zu fördern, hoch zu skalieren und so weiter. Und dann hat man auch immer ganz schnell, der Staat muss. Und das ist ja so eine einfache Antwort auch. Oder hier, es muss Förderungen geben, Förderungen. Und das ist so eine einfache Antwort, aber der Staat muss einfach Geld irgendwo reinschmeißen, dann wird es schon. Jan, deswegen jetzt.
Aber es geht eigentlich nicht um Geld.
Ja, genau. Aber
es geht um diese Willensfrage, ne?
Ja, das zum einen, aber zum anderen auch, vielleicht kannst du ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Holzbauoffensive zu erklären. Weil in meiner Wahrnehmung ist sie eben nicht einfach die ganze Zeit Geld wo reinschmeißen, sondern eher mit überschaubaren Mitteln möglichst viel zu erreichen. Aber genau, vielleicht kannst du mal durchführen, wie ist die Holzbauoffensive entstanden und was ist da die letzten Jahre passiert und wo steht die Holzbauoffensive heute?
Also ich möchte vielleicht noch auf zwei Aspekte eingehen. Das erste ist aus meiner ganz persönlichen Erfahrung raus, wie ich damals in meiner Ausbildung angefangen habe, Holzbau zu betreiben, mit welchen Materialien, ja. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich damals als Lehrling klatschnasse, vom regionalen Sägewerk gesägtes Listenbauholz auf die Baustelle geschleppt habe und als Fischpfette eingebaut habe, ja. Wir selber noch abgebunden haben, also bei uns auf dem Hof, ja, so eine kleine Zimmerei mit vier Leuten. Das haben wir alles selber gemacht, ja. Heute ist es wirklich nicht der Ausnahmefall, dass man selber was abbindet. Also meistens noch kleine Carports oder sonst irgendwie, ja. Klatschnasses Holz einbauen, gibt's nicht mehr. Ist alles KVH standardisiert, Brettsperrholz und. Also die Entwicklung und wie sich der Markt für die Produkte geändert hat in einer dramatisch kurzen Zeit. Ich bin jetzt nicht so alt, ich habe schon noch ein paar Falten, aber also wenn ich an meine Lehrzeit vor 25 Jahren zurückdenke, ja, das waren ganz andere Materialien, andere Prozesse und. Also da hat sich wahnsinnig viel getan. Fügetechnologie, Schrauben, Leim und, ja, das ist eine ganz andere Welt als vor 25 Jahren. Also das ist vielleicht das eine, also das hat auch viel Potenzial geöffnet, ja, auch für größere Projekte. Noch ein Wort zu den größeren Projekten. Also ich glaube nicht, dass höher, schneller, weiter die Lösung sein wird für die nächsten 60 Jahre. Also dass wir jetzt die nächsten 60 Jahre in Holz so weitermachen, wie wir die letzten 60 Jahre konventionell gebaut haben, glaube ich nicht, dass es funktioniert. Allein schon, weil wir eine andere Baukultur brauchen. Also ich glaube, da müssen wir ein gesellschaftlichen Sprung hinkriegen und diese Baukultur und die Art und Weise, wie wir Gebäude behandeln, müssen wir ändern. Ja? Und da ist Holz ein wahnsinnig gutes Material, was da dazu passt. Aber in der Rückschau jetzt über die letzten 15 Jahre, und ich denke, wir brauchen da auch die kommenden Jahre noch mehr, brauchen wir schon Leuchttürme, die zeigen, was wir mit dem Material anstellen können, weil es nach wie vor extrem viele Vorbehalte gibt. Also wenn wir einfach Leuchttürme zeigen können, mit großen Spannweiten, mit einer super guten Ästhetik, auch mit vielen Geschossen, auch in Hybridbauformen, ja, können wir sehr viele Vorbehalte wegnehmen. Und ich glaube, da haben wir in Baden-Württemberg mit unserem Förderprogramm, weil du vorher gesagt hast, der effiziente Einsatz unserer Mittel, der ist überschaubar. Wir haben keine hunderte Millionen, das haben wir nicht im Topf drin. Und wir versuchen, das effizient einzusetzen. Und durch die Leuchtturmförderung haben wir die Grenzen des Machbaren die letzten Jahre schon immer wieder verschoben. Also wenn ich überlege, das Gaio damals, das war das erste Holzhochhaus in Deutschland, was wir gefördert haben mit 10 Geschossen. Aktuell reden wir über 24 Geschosse. Also da gab es schon Sprünge. Und das zeigt, wie gesagt, was das Material fähig ist. Aber jetzt hunderte Hochhäuser zu bauen mit
Geschossen. Um es kurz einzuordnen, jetzt in der Zeit zwischen 2006 und 2010 oder sowas, da waren vielleicht mal 5-6 Geschosse außergewöhnlich. Ja. Das ist ich glaube, diese Geschossigkeit zeigt den Wandel vom modernen Holzbau in den letzten Jahren, glaube ich, ganz exemplarisch, der jetzt so in Zentraleuropa passiert ist. 24 Geschosse, ich glaube, jetzt ist in Mannheim oder sowas, oder in Karlsruhe,
genau, Karlsruhe, ja. Das Landratsamt, das neue, mit einem Invest von 420 Millionen in Holzhybridbauweise, war 10 Jahren undenkbar. Ja, also da hat sich schon extrem viel getan. Und da braucht man natürlich einmal das Wissen im Hintergrund, wie vorher auch schon erwähnt. Ja, wir brauchen die Leute, die das umsetzen wollen. Und wir setzen mit unserer Förderung ganz gezielt Anreize. Und was wir eben die letzten Jahre immer wieder festgestellt haben, ist, dass die Planung eigentlich oder die Planungskultur, wie ich es vorher beschrieben habe, so ein bisschen der Hemmschuh ist. Ja. Also viele Projekte werden auch dann unwirtschaftlich, wenn man den Holzbau nicht versteht, konventionell plant und nachher denkt, ich werf's jetzt einfach mal auf Holz um. Das funktioniert nicht. Das funktioniert in der Planungskultur nicht. Ja. Da kannst du viel besser beantworten als ich. Jetzt vielleicht kurz zum Hintergrund noch zur Holzbauoffensive. Also wir haben in Baden-Württemberg das Glück, dass wir quasi schon 2008 angefangen haben, hier uns Gedanken zu machen, wie können wir dieses wichtige Cluster Forst und Holz unterstützen. Also Baden-Württemberg hat ja immer schon Strukturpolitik gemacht. Das ist im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die haben das in der Form nicht gemacht. Und es war immer klar, dass dieses Cluster Forst und Holz ein wichtiger Teil dieses Landes ist und deswegen strukturell unterstützt werden muss. Und 2009 haben wir dann angefangen, hier eine Clusterstrategie zu machen, haben einen Clustermanager eingesetzt und, ja, um diese Branche eng aneinander zu führen, weil wir natürlich immer abhängig sind von diesen Rohstoffflüssen. Wir haben immer den Wald, der den Rohstoff liefert. Wir haben eine sehr regionale Verarbeitung. Wir haben regionale Unternehmen und das heißt, das war schon immer klar, dass wenn wir sozusagen den Holzbau auch unterstützen müssen, müssen wir auch die Wertschöpfungskette unterstützen. Und dadurch haben wir jetzt eine sehr breite Basis mit sehr gut vernetzten Unternehmen, die sehr innovativ sind. Und da konnten wir eben auch mit wenig Mitteln relativ viel erreichen. Es ist auch eine sehr innovative Branche, wie ich vorher schon gesagt habe, was das Materialien angeht. Das heißt, ich sehe da auch für die Zukunft extrem viel Potenzial, dass wir da mit wenig Mitteln relativ viel erreichen können. Und die Holzbauoffensive ist dann 2018 aus dieser Cluster-Initiative mit entstanden. Unser Ministerpräsident hat uns damals den Auftrag gegeben, ein Konzept für die Holzbauoffensive zu schreiben, das mit den anderen Häusern abzustimmen, die involviert sind, also alle baurelevanten Ressorts sind involviert bei uns, aktuell 8 Stück an der Zahl, wo wir uns auch interministeriell immer wieder austauschen, was es das strategische Programm der Holzbauoffensive angeht. Das hat so gut funktioniert, weil wir eben diese Basis hatten und auch dann eben dieses breite Commitment von ganz oben von der Politik. Wir wollen eine Transformation des Bausektors und der Holzbau ist ein ganz wichtiger Punkt davon. Ja. Und darauf aufbauend haben wir jetzt die letzten Jahre gearbeitet. Aber wenn man jetzt natürlich nochmal in das Jahr 2018 zurückschaut, ich erinnere mich noch, wie damals Fridays for Future zu Hunderttausenden durch Stuttgart gezogen sind, ja, und für den Klimaschutz demonstriert haben.
Gefühlt sehr lange her.
Gefühlt sehr lange her. So lange ist es noch nicht her. Ja, und alle baff erstaunt waren, wie viele junge Menschen sich da auf einmal für den Klimaschutz einsetzen, war natürlich politisch eine ganz andere Welt. Mhm. Ganz anderer Drive für den Klimaschutz, ja. Dann kam Corona, das ist alles abgeebbt, ja. Das war natürlich für uns auch schwierig dann, okay, wie ordnen wir die Holzbauoffensive dann ein und wie machen wir weiter? Und wir hatten aber auch da das Glück, dass wir sehr gute Partner hatten, strategische Partner, mit denen wir dann zusammenarbeiten konnten. Unter anderem eben Architektenkammer, Ingenieurkammer, wo wir dann Dinge initiiert haben. Und das war auch schon immer das Ziel, die Mittel möglichst effizient und gut einzusetzen. Und das heißt ein Verständnis für den Holzbau, ein Verständnis für die Transformation der Baukultur und die Klimarelevanz des Bausektors zu vermitteln. Und damit kriegen wir natürlich langfristig auch, sagen wir, einen kulturellen Wandel hin in der Bau- und Planungskultur. Also das war schon immer der Hintergrund.
Ja. Es ist die Holzbauoffensive, in meiner Wahrnehmung ist sie sehr omnipräsent in Baden-Württemberg. Vielleicht kannst du uns noch kurz sagen, was ihr alles macht und auch vielleicht, was ist jetzt auch mal ein guter Moment zu sagen, wie groß eigentlich euer Team ist.
Also wir sind aktuell zu siebt und wir decken ein relativ breites Portfolio ab. Also wir haben auf der einen Seite eben diese Bildungsschiene, wo wir informieren, was ganz wichtig ist, eben da unterstützen wir die akademische Lehre zum Beispiel. Also wir haben jetzt 6 Professuren eingerichtet an 5 unterschiedlichen Hochschulen im Land zu unterschiedlichen Themen, Digitalisierung und Robotik in der Verarbeitung. Wir haben Kreislauffähigkeit im Bauen und die andere Themen, Tragwerksplanung und so weiter, die wir abdecken über die akademische Lehre. Also da haben wir sozusagen unterstützen wir die Ausbildung der künftigen Architekten, Ingenieure und Fachplanerinnen und Fachplaner, was das Bauen mit Holz angeht. Dann haben wir eine große Förderlinie Richtung Forschung, wo es zum Beispiel um das Thema hybrides Bauen geht. Bauen mit Laubholz, das ist ein wichtiges Thema, wenn wir einen Blick in den Wald werfen. Können wir vielleicht nachher auch nochmal kurz machen, ja, um da zu verstehen, wie da die Prozesse laufen. Weil wie gesagt, das müssen wir immer mitdenken und wollen wir auch mitdenken. Dann haben wir natürlich die konkrete Leuchtturmförderung, wo wir Bauten unterstützen, in der Baukostengruppe 700. Wir bieten Fachberatungen an, also für Kommunen, Gemeinden. Wir machen viele Infoschriften. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Infoschrift zu Wettbewerben im Holzbau rausgebracht, wo es darum geht, wie kann ich denn den Holzbau in Wettbewerben richtig implementieren, dass nachher auch das rauskommt, was ich mir wünsche. Solche Schriften machen wir viel, wir geben einen Holzbaupreis, wir machen Veranstaltungen, Exkursionen, also wirklich ein sehr, sehr breites Portfolio über ganz viele Bereiche, die wir abdenken, um einmal zu informieren und gleichzeitig die Grenze des Machbaren zu verschieben und natürlich auch was jetzt die Baugesetzgebung angeht oder sowas, ja, arbeiten wir mit den anderen Ressorts zusammen, geben da unsere Impulse rein, machen da auch wissenschaftliche Studien dazu. Also wirklich auf ganz vielen Ebenen arbeiten wir da, um den Holzbau insgesamt stärker zu unterstützen und zu implementieren.
Stört dich das eigentlich, Jan, dass Holzbau, also in der öffentlichen Wahrnehmung würde ich sagen, eher immer noch so als so eine Öko-Art zu bauen, als Holz, okay, damit das Gebäude irgendwie öko wird. Also stört es, dass es so zu wenig so als eigenständige Baukultur wahrgenommen wird, die einfach anders ist und nicht nur reserviert ist auf irgendwas mit Grün so?
Also was heißt stört mich? Also ich glaube, grundsätzlich wird der Holzbau als sehr positiv wahrgenommen. Also egal, ob wir jetzt in ein Holzgebäude reingehen, ja, wo innen eine schöne Holzvertäfelung drin ist oder sowas, ja. Also man hält sich da gerne in den Räumen auf. Oder wenn ich dann auch die Leute sehe, jetzt in meiner Heimatstadt in Esslingen, ja, wenn die durch die Innenstadt laufen und die großen Fachwerkhäuser sehen, ja, dann stehen die alle davor und wollen Bilder damit machen. Ich glaube, was da so ein bisschen fehlt, ist die Verknüpfung, ja, dass das auch modern sein kann. Und dass es nicht nur diese Fachwerkhäuser sind, ja, sondern dass wir eben sehr moderne Gebäude bauen können mittlerweile mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Also stören tut es mich in dem Sinne nicht. Ich glaube, es ist oftmals einfach Unwissen.
Ja.
Und wenn man die Leute dann mit den Leuten dann spricht, ja, und den Leuten dann auch zeigt, was wir können, dann sind die relativ schnell überzeugt, dass es was Gutes ist, ja. Und von dem her, stören tut es mich nicht.
Okay. Ja. Ich finde es erstaunlich manchmal. Also ich habe eine Zeit lang Holzbau-Grundlagen im Architekturstudiengang unterrichtet und habe die Studis immer gebeten, zur ersten Vorlesung ein Bild mitzubringen, was Holzbau für sie bedeutet. Die überwältigende Mehrheit der Studis hat mir Bilder von alpinen Blockhütten mitgebracht.
Und, die und aber so. Schön sind.
Ja, die schön sind und wo ich auch gern zum Skifahren hinfahren würde, ja. Aber es ist natürlich nicht das, was wir unter aktuellem Holzbau zu verstehen. Hm. Ja. Andreas, die IBA, was hat sich da jetzt so verändert die letzten Jahre? Und dann lasse ich euch mit der Vergangenheit in Ruhe, okay? Aber ich finde das gerade diese beiden Bewegungen, die Holzbauoffensive und die IBA, die können, glaube ich, schon ein bisschen so exemplarisch oder anhand eurer Geschichte kann man so ein bisschen nachvollziehen, was die letzten Jahrzehnte die Baubranche bewegt hat und wie fundamental sich das jetzt auch verändert hat die letzten Jahre. Weil, gut, jetzt haben wir seit dem Ende der 90er, frühen 2000er, haben wir den Holzbau, der ist explodiert mit Produkten, mit den Gebäuden und sowas. Und das geht ja, also spätestens Mitte des letzten Jahrzehnts, seitdem geht ja fast alles. Und in dem Moment sind eben diese beiden Bewegungen hervorgegangen.
IBA ist vielleicht ähnlich wie die Holzbauoffensive. Das ist so dieses kleine Plus, das dich dazu zwingt, dir Fragen zu stellen, wir haben es immer so gemacht, die dich aus diesem Modus rausholen. Und das haben wir natürlich sehr stark gemerkt. Also die Projektpartner, Kommunen, Projektentwickler, Unternehmungen, die überlegen sich dann einfach, ja, was macht denn mein Haus besonders, dass es IBA-würdig ist? Also wir haben da relativ offen unsere Standards gesetzt, also niemals im Sinne einer Zertifizierung, sondern eher im Sinne von, was macht heute Sinn, in welche Richtung sollen wir gehen, wo versuchen wir vielleicht auch mal exemplarisch etwas, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Und dieses kleine Nudging, dieser kleine Anreiz, wir sind ja auch nicht investiv unterwegs, also wir finanzieren diese, wenn es dann richtige Experimente wird, haben wir ein kleines Budget, aber das ist eigentlich nicht der entscheidende Punkt. Der hat die Leute an ganz vielen Stellen dazu gebracht, sich teilweise auch fachlich zu verstärken. Also wir haben an vielen Orten so Vorstudien bezüglich CO2-Neutralität. Geht das überhaupt? Kriegen wir diese Null-Energie-Gebäude hin? Und da ist es dann schon häufig eingespurt Richtung, ja, Holz wäre eine Variante. Also bei der überwiegenden Anzahl der IBA-Projekte sind wir so gestartet. Und dann kommen diese Prozessfragen. Also es wurde vorher gesagt, man plant konventionell und will es dann auf Holz wechseln, das geht schlecht. Das Umgekehrte geht aber fast noch schlechter. Also wir wollen in Holz planen. Was bedeutet das dann auf der Honorarebene? Ich muss wahnsinnig viele Detailfragen in einer sehr frühen Phase klären. Es ist überhaupt nicht ein standardisierter Prozess, wie ich dann die ausführenden Firmen dazu nehme. Das ist ein Riesenproblem. Habe ich selber schon, oder? Also du zeichnest mal den Holzbau so, wie du dir das als Architekt vorstellst, dann kommt der Ingenieur, der Tragwerksplaner dazu, der sagt, ja, ich würde es ganz anders machen, also macht man nochmal von vorne und dann schreibst du das Ding aus und dann kommt die ausführende Firma und sagt, das ist schön, was ihr euch überlegt habt, passt jetzt gerade nicht in meine Abbundhalle oder wie ich es machen würde und dann fängst du nochmal von vorne an und auf dieser Strecke verlieren wir natürlich die Qualität und das Potenzial, das der Holzbau, ich sage jetzt mal, auf der ökonomischen, industriellen Ebene hätte. Ich sage gern, Holzbau wäre eigentlich im Kern serielles Bauen. Wenn wir aber natürlich jedes Gebäude als Prototyp für das serielle Bauen entwickeln, dann passiert das, was wir aus der Autoindustrie kennen. Also das erste Mockup kostet dann halt vielleicht 1 Milliarde bei VW. Und so geht's uns ein bisschen beim Holzbau. Also schwierige, ganz schwierige Prozessfrage und natürlich auch eine schwierige Industriefrage werden am Ende die paar großen Firmen, die es ja im Moment gibt, die in den Startlöchern stehen, werden die im Sinne eines vielleicht vergleichbar mit den 60er, 70er Jahren eines industriellen Großbaus den Markt von hinten aufrollen, was auf der einen Seite ja gar nicht so schlecht wäre, weil das wäre vermutlich die einzige Chance, unser Wohnungs- und unser auch Nachhaltigkeitsproblem in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite stellen sich da natürlich wirtschaftliche und baukulturelle Fragen, die ich überhaupt noch nicht überblicken kann.
Ja. Aber eins würde ich gerne bestätigen in meiner doch immer wieder Kontakt zu IBA und verschiedene Projekte, die wir umgesetzt haben, aber auch jetzt planen, ist das vielleicht auch der Schlüssel, dieses Nicht-Zurückgehen und dann doch wieder konventionell werden, weil es ist ein IBA-Projekt und wir wollen das auch bleiben. Ich glaube, das ist schon wieder ein Impuls. Ne? Also es ist weder diese Förderung, sondern diese Impulse, die man braucht für die Projekte, um sozusagen diesen kleinen Schritt über die Schwelle
zu schaffen. Was du vorhin gesagt hast, wenn die quasi die Menschen sagen oder die Entscheidenden sagen, nee, ich will jetzt.
Ja, genau. Und das ist dieses Willen, diesen Willen zu vielleicht auch zu fördern, dafür braucht es diese Impulse.
Ja. Dieses leicht Kompetitive, und wir sehen es ja jetzt, wenn man es dann schafft gegen alle Widerstände, dann ist man natürlich richtig stolz und das zu Recht. Also wie jetzt dieses Holzparkhaus in Wendlingen ja fast weltweit zu einem Vorbildprojekt geworden ist. Und die Kommune ist da richtig stolz darauf, dass die das hingekriegt haben, zu Recht.
Aber auch da ist es wieder so, das, was du gerade eben sagtest, ne? Man macht es zum ersten Mal. Und dann wird über diese kleinen Problemchen, sage ich jetzt mal, fast mehr im Hintergrund gesprochen, als über das, was es eigentlich an den Holzbau vorangebracht hat und auch eine Kommune vorangebracht hat. Also in Wendlingen fährst du da dran vorbei und alle, ich glaube, jeder, der auch nicht aus dem Bauwesen kommt, sagt, wow, was ist das? Ja. Aber eins wollte ich noch drauf eingehen, ein anderer Schlüssel, warum es so ab dem Ende der vielleicht so 2009, 2010 der Turnaround auch kam, ist für mich jetzt persönlich, wir sind sehr viel stärker vernetzt gewesen mit der Industrie, zwangsläufig, weil wir mehr darüber gesprochen hat. Und die Art und Weise, wie man heute auf Holzbaufirmen zugeht und wie man ausschreibt, ist für mich, mache das ganz anders, als es eigentlich vielleicht schulmäßig bei der öffentlichen Hand noch leider gelebt wird. Also dieses stufenweise Firmen auch in ein Projekt führen, auch zum Beispiel die kleine Schulerweiterung oder die kleine Aufstockung nicht mit super viel Produkten auszustatten, die am Ende dann der Zimmerer einkauft, relativ wenig Wertschöpfung hat. Darauf zu achten, wen will ich denn mit diesem Projekt ansprechen? Wer wird denn in Zukunft sowas bauen wollen? Und danach auch ein Stück weit die Bauweise ausrichten. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel, dass es dann auch wirklich gelingt und auch innerhalb von Kosten gelingt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine kleine Schule erweitert in Aalen. Da haben wir Holzbalkendecken, weil wir in der Gebäudeklasse 3 sind, war das auch relativ leicht umsetzbar. Und öffentliche Ausschreibung, den Holzmarkt früh aktiviert in eher Gesprächen, haben wir am Ende 10 Angebote gehabt. Und die öffentliche Hand sagt, wow, das ist uns schon lange nicht mehr so passiert. Parkhaus Wendlingen damals hatten wir, glaube ich, 7 oder 8 Angebote, die alle relativ nah am Budget lagen. Also ich will damit sagen, das hat was mit auch, ich sage, Unternehmerakquise zu tun. Also weniger Ausschreibung und der Billigste kriegt's, sondern eher, wie akquiriere ich die richtigen Unternehmer für mein Projekt? Das ist das eine. Und das zweite ist schon Planung. Also die Planungstiefe. Der Bauherr muss bereit sein, in Planung zu investieren. Also bei uns ist zum Beispiel ja die Detailplanung, Detailstatik ist eine besondere Leistung. Ganz viele Bauern sind nicht gewohnt, sage ich mal, dafür was auszugeben. In Wendlingen damals haben wir jedes Detail gerechnet, auch jedes gezeichnet und das war Teil der Ausschreibung. Das heißt, damit kann ich Vertrauen schaffen. Damit kann der Unternehmer sehen, okay, da ist jemand, der versteht das, was wir da eigentlich üblicherweise im Holzbau alles zu bedenken haben.
Ja, es ist mehr ein kulturelles Thema und nicht weniger ein regulatorisches, weil wir haben ja ganz viel jetzt über Produkte gesprochen, die entwickelt wurden im Holzbau, aber natürlich hat auch die Digitalisierung damit zu tun und die Art und Weise, wie wir planen, wie wir Gebäude zeichnen in der Planung. plus eben die regulatorische Seite, eben was jetzt möglich ist mit oder ohne Normen und Einzelgenehmigungen und so weiter und immer höher und immer weiter und so weiter. Das hat ja das ausgelotet, was möglich war. Regulatorisch gehört es da auch rein, also weil diese Leistungsphasen, die jetzt die klassische Baukultur kennt, die passt ja überhaupt gar nicht zum Holzbau, eben mit der frühen Planung.
Ja, aber wenn man ehrlich ist, hat es auch schon zum Betonbau nicht mehr gepasst.
Ja.
Also, weil am Ende habe ich ausschreiben müssen nach der Leistungsphase 3 und wenn ich das vernünftig machen will, muss ich einfach viele aber Dinge schon.
Das in meiner Meinung, ich habe jetzt selbst ganz wenige eigene Berührungspunkte mit diesem LPH-Zeug, wenn ich es jetzt mal gehabt. Aber in meiner Hinsicht oder in meiner Wahrnehmung scheint es so ein starres Korsett zu sein und alles dreht sich immer noch darum.
Also in der Honorierung.
Wie schlimm ist es?
Ich glaube, in der Honorierung ja, aber wir zum Beispiel schichten immer aus der Leistungsphase 5 Honorar nach vorne. Das heißt, das Gesamthonorar wird nicht mehr. Aber wir erhöhen auch bei öffentlichen Vergaben die Leistungsphasen 2 und 3, weil wir wissen, wir brauchen dort das Geld.
Ja, also es ist möglich, dieses Korsett zu nehmen und so umzubauen, dass es zu gestalten.
Man kann das ja gestalten, nachdem die HOI quasi als verbindliches Instrument ja quasi gefallen ist.
Genau.
Hat das ja auch Vorteile, ne? Ich kann es jetzt gestalten.
Ja.
Und
also es ist eine kulturelle Frage mehr und nicht das regulatorisch ist möglich, sondern es ist eher eine kulturelle Frage, mit der wir die Auftraggebenden konfrontieren.
Und ich stelle fest, dass die öffentliche Hand da überhaupt kein Problem mit hat. Mhm. Also solche Vorschläge gehen die relativ schnell mit. Ich glaube, da gab es auch viel Aufklärung schon dazu, dass man da was verändern muss. Was schon ein Problem ist, ist die Art und Weise, wie die öffentliche Hand ausschreibt.
Ja.
Oder ausschreiben muss man ja auch sagen. Ne?
Also da gibt's natürlich ganz andere Modelle.
Genau.
Also ich glaube, da sind wir in der Schweiz zum Beispiel über den Kostendruck auch schon sehr früher Richtung Design-to-Cost-Modelle. Als ich hier erfahren habe, dass GEUs teurer bauen als Einzelvergaben, habe ich gefragt, weshalb macht ihr das denn? Also ich arbeite doch mit einer Generalunternehmung, weil die Wissen reinbringt, die mein Gebäude günstiger macht. Und das geht dann bis zu völlig neuen Verfahren, die eher partnerschaftlich funktionieren. Das machen wir beim Klettareal. Komplexer Umbau, das kann ich gar nicht erfassen in einer klassischen Ausschreibung. Und bis jetzt läuft das sehr gut, dass man wirklich, wie du das auch gesagt hast, über Sympathie ist vielleicht das falsche Wort, aber man sucht Leute, mit denen man zusammen das Vertrauen hat, diese Aufgabe in einem definierten Kostenrahmen hinzukriegen. Das führt zu einer völlig anderen Arbeitsweise.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir über Holzbau reden, müssen wir auch über solche Dinge reden.
Es ist eine andere Kultur. Also
es ist eine andere
Baustelle Kultur. Und wie man plant.
Und es ist nicht nur, wir haben jetzt Regulatorik als Prozess beschrieben, es gibt natürlich auch noch die Hardcore-Regulatorik. Also in der Schweiz wurden 2014 aufgrund des Holzbaus grundsätzlich mal die Brandschutzvorschriften überarbeitet. Dann hat man gesagt, weshalb brauchen wir Gebäudeklasse 1, 2, 3, 4, 5? Wir haben kleine Häuser bis zur Hochhausgrenze und Hochhäuser. Das hat unglaublich viel verändert.
Mhm.
Also ich sehe jetzt bei IBA-Projekten, dass man auf ein Geschoss verzichtet, dass man nicht in diese Gebäude, in die nächsthöhere Gebäudeklasse reinkommt. Das ist ja ein Irrsinn, der mir dann auch wieder sehr viel Fläche und sehr viel Ökonomie im gesamten Projekt raubt. Weshalb ist ein Brandabschnitt 400 Quadratmeter groß? Der kann auch 900 sein. Weil
es in der Schweiz anders brennt.
Weil es in der Schweiz an, und das fällt dir natürlich bis an den Schluss, wir haben das erlebt auch in Projekten, wirklich auf die Füße, wenn über die Prüfingenieure, das war für mich auch ein Learning, oder, dass man das braucht, dann so etwas wie eine Hüterin des gesamten Regelwerks ins Projekt kommt. Also, und das führt natürlich dazu, dass niemand einen Schritt über dieses Regelwerk hinaus zu machen sich getraut. Und das ist, glaube ich, der größte Innovationskiller. Also diese gegenseitigen Kontrollmechanismen, die wir eingebaut haben, die verhindern, dass mal eine aufgeklärte Bauträgerschaft zusammen mit kompetenten Fachplanern sagt, das machen wir jetzt, weil wir daran glauben.
Ja.
Und das ist ein bisschen meine Hoffnung in den Gebäudetyp E, weil der hat ja eigentlich diesen Hintergedanken, oder?
Ja.
Dass wir kompetent darüber reden, was wir eigentlich wollen und nicht einfach die Summe des Aufgetürmten der letzten Jahrzehnte, die viel mit Angst und Haftung zu tun haben, dass wir die ein bisschen relativieren können.
Dazu gehört natürlich aber auch, dass wir eine gewisse Fehlerkultur auch entwickeln. Also oftmals ist ja das Hindernis, dass man die vermeintlichen Fehler, die man begeht, wenn man was Innovatives, was Neues versucht zu tun, dann später büßt. Und ich glaube, dazu gehört auf allen Seiten, dass man ein bisschen mit einer Fehlerkultur auch wirklich mit Problemen umgeht und nicht so sehr auf das, wer hat den Fehler gemacht, sondern wie machen wir die Lösung, eigentlich sich darauf konzentriert.
Und wie passiert diese Erziehungsarbeit, Andreas Boris? Ist die IBA da ein Format, um quasi, weil ich finde, du, Andreas, du hast jetzt ganz viel über, sag ich mal, fast schon wie so Bewusstseinstransformation gesprochen, so Bildungsarbeit, Boris eigentlich auch, aber wie kommt denn das an jetzt, sag ich mal, auch in den behördlichen Stellen?
Also wenn mir ein Bauunternehmer sagt, dass er freiwillig noch weit über den gesetzlichen Standard hinausgeht, weil er Einzeleigentum verkaufen will und er ganz genau weiß, dass dieser Käufer dann noch einmal mit der ganzen Riege von Experten und Fachplanern durch seine Wohnung durchgeht und irgendwo die Ecke sucht, wo diese Dezibelwerte nicht erreicht sind, dann müssen wir doch sagen, dass wir in einem Krankensystem leben. So geht es nicht. Und im Umkehrschluss, ich suche mir die Leute, mit denen ich diese Diskussion so nicht führen muss. Das sind vermutlich Genossenschaften, das sind ein paar, leider gibt es von denen noch sehr wenige Projektentwickler oder auch Investmentgefäße, die an genau der Stelle ansetzen. Ja. Die sagen, unser Produkt ist intelligenter als die Summe der Standards. Und ich glaube, dann wird es richtig interessant.
Aber es ist auch jeden Tag eine Diskussion, will ich vielleicht nicht sagen, aber viele, viele Gespräche, die man da führt. Und gerade wenn es um Vergaben geht, wo dann Bauern glauben, dass sie in einer ganz frühen Phase auf 5% genau direkt Angebote einholen können, ohne einfach richtig zu planen, vernünftig zu planen, dann mit Holzbaufirmen auch rechtzeitig zu reden und zu schauen, wie aktiviere ich eigentlich den Markt richtig. Und solche Gespräche oder dann auch tatsächlich, leider muss man ja auch sagen, haben Richtlinien und Normen, so gut sie gemeint sind als Guideline, haben sie ja auch Probleme, weil dann plötzlich ist das, was ich vorher gemacht habe und was ich vorher immer für richtig hielt, nicht mehr erlaubt möglicherweise. Oder ich muss es durch Zustimmung im Einzelfall oder dergleichen nochmal überprüfen lassen und belegen lassen, weil es halt so nicht drinsteht. Das ist immer so ein, aus meiner Sicht, ich mag das schon gerne, wenn es Guidelines gibt, weil das dann natürlich die Breite auch aktivieren lässt. Auf der anderen Seite hat man dann oft die Diskussion, warum muss man eine Stütze, die in einer Außenwand, Holzaußenwand steht, plötzlich mit Promatkapseln. Da gibt's keine vernünftige, aus meiner Sicht, keine vernünftige Begründung dafür. Es steht aber so drin. Mhm. Ja, oder ich muss dann nicht brennbare Dämmung verwenden, wenn ich die zu einem tragenden Element mache. Und das sind die zwei Chancen, die ich habe dann nach der Richtlinie. In der Schweiz oder auch in Österreich spielt das alles keine Rolle. Da darf ich auch, in Österreich bauen wir jetzt gerade das Haus der Jugend oder planen das. In Wien, mitten in Wien, ein siebengeschossiges Holzhaus. Da darf ich alle Holzoberflächen sichtbar lassen. Und dann sage ich immer deswegen vorhin, es brennt wohl anders in Österreich und in der Schweiz. Ne? Da müssen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen um weiterzukommen, um Wandel und Veränderung auch zuzulassen, müssen wir auch mutiger werden. Mhm. Und zwar bis in die obersten Ränge der Politik, genauso wie bei Bauherren, genauso wie bei Planern, nicht immer sofort an die Versicherung denken, sondern eher denken, wie lösen wir Themen so, dass wir ingenieurmäßig sagen, das ist in Ordnung, das funktioniert.
Ja.
Das geht in anderen Ländern.
Ja, ich finde das einen guten Ansatz, um jetzt in die Zukunft zu gehen, aber machen wir vielleicht eine kurze Runde dazwischen. Jeder bitte in wenigen Worten. Wo steht der Holzbau heute? Jan.
Ich glaube, der Holzbau hat es geschafft, über die letzten Jahrzehnte sich zu positionieren. Man sagt ja immer so gerne als wirtschaftliche Alternative. Ich glaube, wir sind fast schon an dem Punkt der Alternative vorbei, sondern es ist teilweise auch schon Standard einfach. Ja. Ich glaube, das haben wir geschafft. Wir stehen in einer sehr guten Position aktuell. Wir haben es in Baden-Württemberg auch geschafft, viele, viele gute Planer auszubilden über die letzten Jahre. Das heißt, wir haben eine sehr breite Wissensbasis. Wir haben unglaublich gute Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, aber auch im Holzbau. Wir sehen auch die Entwicklung, dass sich viele große mineralische Unternehmen verstärkt auch für den Holzbau interessieren. Ich würde sagen, wir sind teilweise schon als eine Standardbauweise angekommen. Wir haben, wie du vorher schon gesagt hast, schon eine sehr hohe Holzbauquote. Wenn man die ein bisschen aufsplittet und schaut, wo haben wir die hohen Quoten, dann sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust, was mehrgeschossiges Bauen angeht. Da wünsche ich mir auf jeden Fall die nächsten Jahre noch mehr Holzbauten zu sehen.
Gewerbe
auch natürlich. Ich sehe, dass wir für eine zukunftsfähige Baukultur und für die Art und Weise, wie wir in Zukunft bauen müssen, sehr gute Lösungen haben im Holzbau. Und deswegen glaube ich, wird es sich auch zunehmend durchsetzen. Einmal was Vorfertigung und Geschwindigkeit angeht, aber jetzt zum Beispiel auch was die Belastung der Umgebung angeht. Also durch das, dass ich eine sehr verminderte Logistik habe, ja, dass die Baustellen schnell sind, sauber sind und so weiter.
Leiser.
Haben wir, glaube ich, sehr gute Potenziale, dann noch weiter durchzustarten. Das ist so der Status, den ich gerade sehe, auf den wir, glaube ich, gut aufbauen können über die nächsten Jahre.
Okay, Boris jetzt in einem Drittel von den Wörtern. Und dann Andreas in einem Satz.
Ich glaube, du hast es vorhin gesagt, es gibt natürlich auch die Holzbaublase, das darf man nicht vergessen. Ne? Es gibt auch, gerade wenn man auch weiter in den Norden der Republik kommt, dann stelle ich fest, dass der Holzbau eher die Nische immer noch ist. Ich würde mir wünschen, und deswegen bin ich ja so ein bisschen gegen dieses höher, weiter, schneller im Moment, ich würde mir wünschen, dass es mehr in die Breite kommt, dass es auch normaler wird beim Standard.
Das ist die nächste Frage, aber diese Frage ist dann, wo stehen wir
heute? Und wir sind, ich glaube, wir sind gut aufgestellt, aber es gibt noch viel zu tun
und
viel zu entwickeln.
Ja, Andreas jetzt in einem Satz.
Ganz kurz, wir können alles außer bauen.
Okay. Schön. Und jetzt endlich, was?
Endlich muss Social Media Dynamik. Werden? Endlich kurze, knackige Lines. Ja.
Was muss getan werden? Eben nicht, wir haben einerseits dieses höher, schneller, weiter, eben nicht mehr höher, schneller, weiter möglicherweise, aber vielleicht doch, um Leuchttürme zu machen, mehrgeschossigen Bau machen. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Meine Meinung ist, es geht ja schon nahezu alles. Aber es muss halt noch ganz viel getan werden. Und wir haben diese baukulturellen Themen. Also wo fangen wir jetzt am besten an? Weil es gibt ja auch die Menschen, eben wir in der Blase, für uns alles selbstverständlich ist und die Logik ist bestechen und so weiter. Aber dann eben, wie Jan jetzt gesagt hat, fangen an, langsam aber sicher sich auch andere aus anderen Baubranchen, Bauzweigen, jetzt aus Massivbau, zunehmend für Holzbau zu interessieren. Und die haben jetzt eine ganz breite Basis und einen ganz anderen Startpunkt, einen anderen Zugang.
Ich würde es gerne mal an der Stelle vom Holzbau wegziehen, weil ich meine, wir verlieren uns da in einer selbstreflektierenden Eigenlogik. Wir müssen uns doch überlegen, was braucht unsere Gesellschaft für Gebäude, an welcher Stelle? Und dann haben wir zum Beispiel genau dieses Problem, dass jetzt eine Mehrheit der Einfamilienhäuser in Holz gebaut wird, ist ja wunderschön, aber vermutlich sollten wir diese Einfamilienhäuser nicht mehr bauen. Wenn wir wirklich Wohnungsprobleme lösen wollen, müssen wir über urbane Verdichtung reden. ihr seid jetzt ganz frisch in dieses Gebäude hier reingezogen. Das ist eine Planung aus den 90er Jahren. Heute würde man das 2-3 Geschosse höher bauen. Da bin ich überzeugt. Also mit diesem großen Park hier draußen. Also diese ganzen Fragen nach gesellschaftlicher Verantwortung, nach Bezahlbarkeit, nach Quartieren, die funktionieren, weil sie eine gewisse soziale Dichte haben, damit ich da sowohl sozial wie marktwirtschaftlich eine Ökonomie aufbauen kann. Diese Fragen müssen wir zuerst stellen und uns dann überlegen, ob da Holzbau eine mögliche Strategie ist. Ich würde sagen, ja. Das geht dann vielleicht wieder Richtung industrielles und serielles Bauen an der einen oder anderen Stelle. Aber über das Material sich in eine Logik hineinzwingen, das ist, glaube ich, immer der falsche Weg. Das bringt mich dann auch wieder zum Ursprungspunkt, wo wir gesagt haben, weshalb hat man das früher gemacht? Weil man arm war. Weil es diese Ressourcen, diese Transportmöglichkeiten nicht gab, weil Material unglaublich wertvoll und teuer war, anstrengend. Deshalb hat man diese intelligenten, einfachen Konstruktionen aus lokalen Ressourcen gebaut. Und da sind wir natürlich über die letzten 100 Jahre gratis Energie völlig in die falsche Richtung abgebogen. Also ich würde da ansetzen, und das ist dann auch die Begründung für das Bescheidene. Also ja, wir müssen bescheiden werden, weil wir uns diesen Luxus nicht mehr leisten können, wenn wir überleben wollen als Gesellschaft.
Ja. Am Ende ist es ja auch, warum ist das Bauen so teuer geworden? Warum ist das für uns alle ja die große Herausforderung, wenn mir einer sagt, sozialen Wohnungsbau zu sehr bezahlbaren Preisen herzustellen? Das liegt auch daran, dass Bauen sehr komplex geworden ist, weil wir eben das, was Andreas sagte, wir ganz viel Energie in die Frage, ob wir unsere Nachbarn hören, stecken. Ne? In Fragen, die, wie wir ganz sicher sind, dass ein Haus, keine Menschen zu Schaden kommen, wenn ein Haus brennt. Wobei man, wenn man da die Statistiken anschaut, dann gibt es ganz, ganz wenige Fälle, wo Menschen verbrennen, wirklich fast keine. Vielleicht, wo sie an Rauchvergiftung eben dann möglicherweise sterben. Aber wir müssen schon da auch ein paar Dinge mal wieder zurückdrehen und den Bau generell, unabhängig vom Material, wirtschaftlicher machen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Und im Moment fällt uns vor allem ein, dass wir die Normen so ein bisschen über Bord werfen oder zumindest in Frage stellen dürfen. Das, glaube ich, wäre schon sehr gut. Und das, was wir vorhin sagten, dass man das auch eben nicht nur um Häkchen hinter Erfüllung der Normen zu machen, sondern zu fragen, wie kriege ich eine Performance eines Hauses, auch mit anderen Mitteln möglicherweise. Ja, oder wie kann ich denn Geld sparen? Geld sparen kann ich durch Weglassen vor allem. Ne? Also wenn ich jetzt eine Holzdecke habe und da nichts mehr drunter hänge, dann habe ich einfach schon ein paar Schichten gespart und möglicherweise brauche ich noch was für die Akustik, dann habe ich vielleicht einen Teppich, der das auch leisten kann. Aber eben darüber zu reden, wie würde ich es denn selber machen? Wie würde ich es denn bei mir zu Hause machen? Und mit was lebe ich eigentlich zu Hause im Gründerzeithaus? Da leben wir mit ganz anderen Trittschall-Situationen, als wir in unseren Häusern heute bauen. Da, selbst in dem Holzhaus, massiven Holzhaus, wenn da oben einer, wir haben das oft getestet, der Kollege oben springt und man steht unten, da hört man wirklich wenig. Und was ist so schlecht daran, eigentlich den Nachbarn zu hören? Also auch diese Frage. Aber ich glaube, wir müssen.
Aber wahrscheinlich ist es eine kulturelle gesellschaftlich, Frage. Weil das ist ja nicht, dass wir irgendwie so groß in der breiten Gesellschaft diskutieren, oder? Weil das ist ja alles jetzt von der Holzbaublase zur Planungsbaublase, wo ja ganz viele dann auch industrielle Interessen womöglich mit drinstecken. Aber jetzt die Menschen, die Wohnungen brauchen, wie können wir die in die Diskussion einbeziehen? Weil was die ja eigentlich, oder was Menschen ja eigentlich verdient haben, ist es ja erstmal überhaupt zu wohnen, aber dann eben vielleicht auch in Qualität zu wohnen. Das ist ja wieder eine Materialitätsfrage und auch dieses.
Ich glaube, die Genossenschaftsentwicklung ist eine gute Entwicklung, was das angeht, weil es wirklich der Verbraucher direkt, also nicht irgendein Projektentwickler dazwischen, der verkauft irgendwas und möchte dann alle Normen erfüllen, weil er später keinen Ärger haben will. Auf der anderen Seite möchte er auch vielleicht auch maximal viel Geld verdienen damit. Die Genossenschaften, wir machen jetzt eine große Genossenschaft mit 100 Genossinnen in Konstanz, auch ein mehrgeschossiger Holzbauten, wo ich schon feststelle, da die sind zu sehr viel mehr bereit, wenn man darüber spricht. Das ist aus meiner Sicht eine gute Entwicklung für Wohnungsbau und in der Schweiz, glaube ich, schon länger auch ein Thema. Ne?
Man könnte das auch noch ein bisschen verallgemeinern, also weshalb hat der Raiffeisen hier vor 150 Jahren ein System der Solidarität aufgebaut. Das hatte etwas mit Mangel zu tun und etwas mit Dauerhaftigkeit. Und da kommen Dinge zusammen, die uns im Moment vielleicht wirklich einen Schlüssel geben. Wenn wir über Kreislaufwirtschaft ernsthaft nachdenken, wenn wir über Lebensdauern und Lebenszyklen ernsthaft nachdenken, dann wird dieser Irrsinn der Fokussierung auf den Erstellungspreis, den ich immer noch wahrnehme, kann ich es 5% günstiger erstellen, unabhängig davon, wie lange das Ding nachher dasteht, wie viel Unterhaltskosten es produziert, vielleicht auch, wie viel Fluktuation ich im Wohnungsbau mir einkaufe durch Lieblosigkeit in der Gestaltung. Das sind unglaublich teure Effekte, die ich da auslöse, Mobilität, alle diese Dinge. Also wenn wir es wirklich mal aus der Nachhaltigkeitsperspektive uns anschauen, aus einer echten Nachhaltigkeitsperspektive, nicht aus einer, ich verkaufe dir noch ein bisschen mehr vom Nachhaltigkeitsprodukt, dann sehen wir, glaube ich, einen Weg, der dann uns teilweise wieder auf den Holzweg führt, teilweise, sicher aber auch auf eine neue Art über Gebäude und Werte nachzudenken.
Wie sieht denn ein ideales Gebäude aus, das wir heute bauen können?
Das ist vielleicht ja auch erstaunlich, dass die Architektur der Holzhäuser ja oftmals gar nicht, also bei mehrgeschossigen großen Holzhäusern, gar nicht anders aussieht, als wenn da dahinter Beton ist. Das heißt, da glaube ich, steckt eine Riesenchance noch drin und ein Riesenpotenzial für die Zukunft, mal zu überlegen, wie sieht denn eigentlich ein nachhaltiges Gebäude aus? Wie ist die Gestaltung von so einem Haus? Und was ist die Materialität auch in der Hülle, die ja sich eigentlich über jetzt viele Jahrzehnte schon wiederholt und sieht man auch hier in der Umgebung. Ne? Das hat sicherlich viel Begründung oder Berechtigung. Aber ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen kreativer mit dem Thema auch umgeht. Das wäre was in Zukunft, wie es dann wirklich aussieht. Wir haben das versucht damals mit dem Rewe-Markt mit so gestapelten Hölzern zu zeigen, was kann Kreislauffähigkeit und wie kann das reine Stapeln von Dingen, wie könnte sowas aussehen? Das hat glücklicherweise ein potenter Bauherr aufgenommen und in eine Musterbauordnung umgesetzt, so will er jetzt in Zukunft bauen. Ich will damit aber auch sagen, das ist natürlich ein sehr weites Feld, ein sehr weiter Weg. Wie sieht das Gebäude in der Zukunft aus? Ich würde mich viel mehr fragen, wie sieht die Kultur der Zukunft aus? Also wie müssen wir uns gesellschaftlich verändern? Ich glaube auch, dass es direkter sein muss. Also wir müssen direkter mit den Menschen reden. Wir müssen direkter auch Angebot machen und die Menschen entscheiden selbst, wie sie leben wollen. Und wenn du hast es vorhin gesagt, am Ende der Holzbau ist ja sehr positiv in der Bevölkerung verankert. Also jeder mag das eigentlich gerne, ne? Also findet das jetzt mal schwäbisch gesagt gemütlich, da drin zu sitzen. Und der moderne Holzbau ist ja viel mehr. Der kann ja wirklich auch sehr modern sein. Der kann ja auch Menschen ansprechen, die üblicherweise eben nicht die Berghütte suchen und so. Und da sehe ich Riesenpotenziale auch, die wir noch nicht ausschöpfen, weil wir vielleicht auch so ein bisschen wie das, als die Kutsche in Frage gestellt wurde und das Automobil erfunden wurde. Und das sah ja immer noch so aus, wie die Kutsche. Ne? Also diese Schritte müssen wir jetzt noch gehen und wir müssen die Häuser verändern. Wir müssen uns auch, glaube ich, wirklich kulturell fragen, was können wir uns noch leisten auch. Ne? Also ich meine, diese Klimawandelfrage, verzweifle ich ja manchmal ein bisschen dran, wenn die Forschung mir sagt, wir brauchen jetzt 10 Jahre, um das so hinzukriegen, dass ihr es machen könnt. Und dann habe ich gesagt, es ist zu spät. Sorry. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt machen. Wir müssen es jetzt bauen, wir müssen es machen und wir dürfen auch nicht klein beigeben. Wir müssen auch als Ingenieure, als Planer politischer werden. Wir müssen politischer sagen, wenn wir was falsch finden. Und ich, meine Feststellung ist, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren sehr bewusst, dass Bauherren sich da auch ändern. Also das auch aufnehmen und sagen, nein, du hast ja recht. Wir müssen da was ändern. Wir müssen es anders machen und sehr viel aus der Deckung auch kommen, dann, wenn das angesprochen wird. Und da, wie gesagt, da ist die IBA und die Holzbauoffensive hat da geholfen, uns geholfen in der Planung. Und da bewegt sich im Land sehr viel in diese Richtung, dass wir das einfach auch zulassen und diskutieren mehr. Manchmal sind es ja auch kleine Dinge, ne? Also Land Baden-Württemberg war dann leider oft das Problem, wir untersuchen das. Dann haben wir es untersucht und dann sagt aber die oberste Stelle, ist leider zu teuer. Mhm. Ne? 3-5% zu teuer. Krankenhaus beispielsweise. Damals erinnere ich mich noch, in der Corona-Zeit habe ich dann vergessen, mein Mikro auszumachen, habe gesagt, das kann ich nicht akzeptieren. Ja, und dann kam aber glücklicherweise ein toller Amtsleiter, der gesagt hat, der hat völlig recht, das werden wir auch nicht akzeptieren. Dann gab es die Gespräche und dann wurde auch klar, es geht um Verantwortung. Wer trägt diese Verantwortung? Und dann wurde es auch wirklich zum Pilotprojekt und damit wurde auch klar, Regeln sind aus.
Sind veränderbar.
Ja, ja, weil Pilot heißt ja, wir versuchen was Neues. Wenn es schief geht, gibt es auch einen gewissen Rückhalt, dass sowas ja auch schief gehen darf. Das zeigt es ja offensichtlich, dass wir hier was verändern müssen. Dass wir die Fehlerkultur, dass wir dieses Ausprobieren, dass wir auch ein bisschen weniger Juristerei zulassen und mehr lösungsorientiert sind. Ich glaube, das sind all die kulturellen, baukulturellen Fragen.
Das könnte ja auch der nächste Schritt sein für zum Beispiel eine Holzbauoffensive. Also, dass man das mal auf die höchste Ebene zieht und sagt, das ist ein Ziel für dieses Land, das hat sicher sehr viel geholfen. Ja. Ich glaube, der nächste Schritt, und das ist nämlich das große Problem in der Bauwirtschaft, wir haben keine angewandte Forschung, sage ich jetzt mal. Also jedes Ding ist wahnsinnig teuer und muss eigentlich funktionieren. Ich habe das mal diskutiert mit der Politik. Gebt uns doch kein Fördergeld, weil Fördergeld heißt ja immer auch, dass ich noch nicht marktfähig bin, umgekehrt. Aber übernehmt doch die Verantwortung, wenn etwas nicht funktioniert. Also das finde ich spannende Modelle, dass man so in eine gegenseitige Pioniersituation sich hineinbewegt, weil diese Dringlichkeit, die haben wir tatsächlich, wir haben schlichtweg nicht die Zeit über dieses ganz langsame Hineinmändeln, Schrittchen für Schrittchen, uns einem Systembruch anzunähern, den wir, glaube ich, im Moment alle extrem spüren. Also diese Umbruchzeit, und da bin ich dann auch wieder natürlich leidig, wenn unsere Projekte scheitern oder sich verzögern an der einen oder anderen Stelle. Ja. Und gleichzeitig ist das aber auch ein Zeichen dafür, dass wir ganz grundsätzlich neu denken müssen. Ja.
Was tut sich für die Holzbauoffensive denn? Dann wurde die Frage aufgestellt, was ist der Weg?
Ja, also zumindest mal habe ich keine Angst, dass mir langweilig wird in den nächsten Jahren.
Also das ist total spannende Zeit eigentlich, ich finde es.
Ja, und was dieses transformative Moment angeht, ja, was ich auch total wichtig finde, ist, dass wir da natürlich abgesehen vom Bauen, hier natürlich noch ein Potenzial liegen haben, was, glaube ich, so in der Verknüpfung auch oft noch nicht gesehen wird. Und da kommt natürlich wieder der Förster aus mir raus, ja. Also ich sehe natürlich die Dramatik des Klimawandels sehe ich im Wald. Und ein Wald ist ein langfristiges Ökosystem. Ja, also im Wald kann ich jetzt nicht sagen, okay, das funktioniert nicht, ich mache nächstes Jahr was anderes. Funktioniert nicht im Wald, sondern ich muss den Wald konstant anpassen. Und wir sehen, dass die Geschwindigkeit vom Klimawandel oft zu schnell ist für den Wald. Das heißt, wir müssen den aktiv bewirtschaften. Wir müssen dem Wald helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Was wiederum bedeutet, dass wir eine sichere Rohstoffquelle haben für die nächsten Jahrzehnte. Ja, und also das heißt, wir haben genug Holz, wir haben die letzten Jahrzehnte weniger geerntet, als wir als nachgewachsen ist. Und jetzt haben wir sozusagen dieses Potenzial da stehen, können das sukzessive gemanagt ernten in eine Wertschöpfungskette bringen, die sehr zukunftsfähig ist. Also wir haben super Ansätze, dieses Material zum Beispiel zu digitalisieren. Das heißt, ich habe nachher spannende Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Also wir haben gerade mit wahnsinnig starken wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Hier liegt eine Zukunftsbranche, ja. Wir können hier nachwachsende Rohstoffe verwenden. Wir sind hier
Rohstoffe, die vor der Haustür
wachsen,
die vor der Haustür umweltfreundlichsten Bedingungen.
Also unter besten, wir haben wahnsinnig gute Firmen im Land, viele Weltmarktführer, die in der Verarbeitung da führend sind. Wir können diese Wertschöpfungskette digitalisieren. Das heißt, wir wissen, was dann passiert, oder wir wissen jetzt auch schon, was passiert, aber wir können es natürlich dann besser abrufen, digital unterstützt. Das heißt, wir haben wahnsinnig coole Jobs, die da entstehen können über die nächsten Jahrzehnte. Und dann haben wir immer noch dieses Riesenpotenzial, um auf den Klimawandel einzugehen und Kohlenstoff einfach direkt einzuspeichern. Also im Holz sind die Klimawandelfolgekosten schon eingepreist und wir können noch aktiv hier einen Carbon Removal Prozess anstoßen. Das heißt, wenn ich mein Holz aus dem Wald rausnehme, ist der Kohlenstoff gespeichert, ich kann es langfristig in den Gebäuden verbauen, wenn wir die Kreislaufwirtschaft dann noch weiterdenken, sind diese Materialien für hunderte Jahre hoffentlich im Einsatz, ja, und speichern so lange Kohlenstoff. Das heißt, wir bewegen uns gerade über, also die 1,5 Grad ist, glaube ich, klar, die schaffen wir nicht mehr. Und wir müssen schauen, dass wir diesen Overshoot über diese 1,5 relativ kurz halten. Und dafür haben wir relativ wenig Technologien. Und die Technologien, die gerade viel diskutiert werden, die sind schweineteuer und funktionieren oftmals auch noch gar nicht. Und wir haben die Infrastruktur noch nicht. Das heißt...
Sprichst du von grünem Wasserstoff?
Nee, grünen Wasserstoff nicht.
Carbon Capture.
Carbon Capture, Direct Air Capture und, ja. Gibt's aktuell noch nicht, ja. Und viele reden jetzt gerade darüber, dass sie ihre Prozesse klimaneutral gestalten wollen. Aber wir brauchen eigentlich ein Minus. Mhm. Und wir haben im Holz ein Minus. Wir können mit Holz Minus generieren. Das heißt, das ist eine sichere und wirtschaftlich schon beherrschbare Carbon Removal Technologie, die wir hier vor der Haustür sitzen haben, mit einer sehr starken Infrastruktur. Also wir sind im Dachraum Weltmarktführer für alles, was Holzingenieurbau angeht, was Holzbau angeht, Holzarchitektur angeht, Holzverarbeitung angeht. Ja, also wir haben ein Riesenpotenzial, und vergleichsweise wenige Investitionen, auch von staatlicher Seite, würden helfen, das nochmal auf eine andere Skalierung zu bringen. Das heißt, wir haben wirklich viele, viele Aspekte, die hier zusammenkommen, die schlüssig sind, abgesehen von der Transformation im Bausektor, wo wir für die nächsten Jahrzehnte was Gutes schaffen können. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Sprung oft noch nicht gesehen wird. Also so diese klassische Frage, haben wir genug Holz fürs Bauen? Ja?
Wir haben zu viel, ehrlich gesagt. So gesehen.
Zu viel.
Fürs Bauen, also wir hätten wir genug.
Wir verwenden das falsch. Wir haben auf jeden Fall genug und wir können mehr ernten und wir müssen sogar ernten, um den Wald zu unterstützen, dass wir eben dieses auch für den
Klimawandel. Teilweise werden wir zur Ernte gezwungen, wenn jetzt eine Kalamität kommt.
Genau. Wir werden gezwungen.
Da gehen wir, genau. Saufen wir plötzlich in Rohstoff.
Genau. Und das, wenn wir das kontinuierlich aktiv managen, ja, haben wir da einmal rohstoffseitig eine Sicherheit, sozusagen diese Wellen auszugleichen, ja. Und wie gesagt, gleichzeitig eben durch das, dass wir im Waldbau mittlerweile versuchen, einen sehr stark durchmischten, in verschiedenen Altern aufgebauten Wald aufzustellen, haben wir hier einfach auch eine sichere Rohstoffquelle, ja. Also ich versuche es manchmal in Finanzbranche-Sprache zu übersetzen. Also wir hatten in der Vergangenheit die Einzelaktie Fichte in einem Alter, auf das wir gesetzt haben. Und wir bauen jetzt gerade einen riesengroßen, gemischten, diversen ETF auf, ja, der sehr sicher läuft. Ja. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und wir sind in Baden-Württemberg, haben das Glück, dass wir sehr früh angefangen haben. Deswegen haben wir die letzten Jahre auch deutlich weniger Waldschäden gehabt als andere Länder. Ja. Ja. Das heißt, wir sind auch hier Pionier. Wir haben wahnsinnig großes Potenzial und können hier sehr effizient, glaube ich, was Gutes schaffen für die Zukunft. Ja. Und dann natürlich mit diesen transformativen Gedanken mehr Bestandsnutzung, mehr Nachverdichtung. Wir müssen, glaube ich, die Klimaanpassung, ein Riesenthema, was wir brauchen, ja. Wir brauchen lebenswerte Quartiere für die Zukunft. das können wir alles schaffen mit guten Planungen, mit einer hohen Qualität und guten Materialien. Das kann Holz sein, sollte oft auch Holz sein, in Kombination mit anderen Rohstoffen. Lehm findet gerade eine große Renaissance. Lehm, Holz passt wunderbar zusammen. Auch Holz-Beton-Verbund ist oftmals eine gute Lösung. Und ich glaube, dass dieses Potenzial oft noch gar nicht gesehen wird, ja, was wir hier im Land sitzen haben. Und das wird eine Aufgabe der Holzbauoffensive der nächsten Jahrzehnte sein.
Geil, dass du jetzt doch darauf zurückkommst. Mega Hergeleitung.
Ja.
Sorry fürs Unterbrechen.
Ich merke das oft, dass dieses System Wald und Holz viel Erklärung erfordert und dass wir das klarstellen müssen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, so diese einfache Frage, haben wir genug Holz? Wald ist keine Kiesgrube. Es ist nicht einfach so, dass man mit dem Bagger da reinfährt, ja, man holt es raus, dann ist die Kiesgrube leer, dann macht man da einen See draus und dann ist das Ding fertig, ja. Sondern wir haben hier ein System, in das wir eingreifen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, den man verstehen muss.
Ja. Welche Fragen an euch gegenseitig haben sich für euch noch ergeben? Gibt es noch Fragen?
Also mich würde brennend interessieren, wie dann die IBA wirklich aussieht am Ende, ne? Weil da gibt's ja es hätte ja ein sehr schönes Projekt geben können im Stöckach, das ja aus verschiedensten Gründen nicht realisiert wird. Ich habe das Gefühl, dass in der Stadt Stuttgart selber verhältnismäßig wenig im Vergleich zum Umland eigentlich wirklich passiert. Das würde mich interessieren auch, also ich, den wenigen Eindrücken, die ich habe, da stelle ich fest, dass da auch eben Widerstände gibt. Ich glaube, das hast du vorhin kurz gesagt, wo man sich manchmal wünschen würde, das würde schneller gehen, persönlich wünschen würde. Trotz allem sehe ich in der IBA allein durch das, was man verfolgt und was einem Wert in der öffentlichen Diskussion und in der fachlichen Diskussion ist. Allein deswegen hat es sich ja schon gelohnt.
Ja, voll.
Und ich bin total gespannt auf die Ausstellung und was da passiert und was das vielleicht auch kulturell mit der Region tut. Aber das würde mich interessieren. Wie ist der Stand und wie ist die?
Also die Aussage, dass das Umland schneller und weiter ist als die Stadt Stuttgart, die hat sich ein bisschen gedreht, ja, okay, muss man sagen, weil wir natürlich viele sehr engagierte kleinere Kommunen hatten, die wirklich dringende Probleme lösen wollten mit der IBA, ja, und teilweise jetzt über die wirtschaftliche Entwicklung und auch über ihre Verwaltungsstrukturen merken, dass es dann doch nicht so einfach ist, wenn es in die Umsetzung geht. Vor allem, wenn dann noch vielleicht Drittinvestoren gesucht werden müssen, das ist im Moment einfach sehr schwierig. Da hat sich die Stadt Stuttgart ein bisschen als resilienter erwiesen, um es mal so zu sagen. Was ich mir häufig überlege, man hat damals bei der Gründung gesagt, ihr braucht kein Geld, wir sind im Immobilienboom, die IBA soll nicht noch eine weitere, diesen Boom nicht noch weiter anheizen. Das fand ich auch nachvollziehbar. Aber heute würde ich sagen, man müsste genau solche Pionierprojekte definieren, gemeinsam, und die auch so sichern, dass man sie auf jeden Fall, weil es wird immer Schweinezyklen geben im Bauen, dass man die auf jeden Fall als Referenzobjekte erstellt. So eines wird zum Beispiel auf dem Weißen Hof das Besuch- und Informationszentrum, das Weißen Hof Forum sein, ein Holz-Lehm-Photovoltaik-Gebäude. Also da gelingt es uns dann. Und das ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass das wirklich eine kulturelle Investition ist, die die Stadt Stuttgart trotz allen Schwierigkeiten, die sie jetzt auch hat, tätigt. Ich hätte gerne mehr gezeigt, auch baulich. Bin da vielleicht auch alter Mann, der immer noch zu stark an die Gebäude denkt. Wir versuchen, die Geschichte jetzt so zu erzählen, dass sie nicht Anleitung, aber auch Startpunkt für eine Zukunft sein kann. Ich habe das auch schon bei anderen Pionierprojekten erlebt. Du kriegst in einer Generation nicht ein System gedreht, bei aller Dringlichkeit. Aber ich glaube, wir haben genügend Material, um die Richtung zu zeigen. Und viele dieser IBA-Projekte sind ja nicht jetzt weg, auch den Stöckach, den du angesprochen hast, der wird irgendwann mal gebaut. Ja. Und dann hat man durch unsere Arbeit die Blaupause, wie man das vielleicht sorgfältig, gut, kreislaufgerecht, klimaadaptiv tun kann. Ja. Also es ist beides. Der Rückblick auf das Erreichte und vielleicht auch doch eine Blaupause für die nächsten Schritte, die viel mit Wirtschaft zu tun haben werden. Also das beschäftigt mich persönlich, diese Fabrik der Zukunft, dieses Wohnen und Arbeiten zusammenbringen, Gewerbegebiete als unglaubliche Ressourcen für die Entwicklung der Region. Da sind wir vielleicht einen kleinen ersten Schritt gegangen, aber da werden noch Sprints folgen.
Oh ja. Ja, ja. Das Thema auch ja Wohnen und Gewerbe. Ist es so ein großer Widerspruch? Muss es so ein großer Widerspruch sein und so weiter? Cool. Ja, da sind wir doch gespannt, was noch auf uns zukommt. Mhm. Ich bin auch gespannt und freue mich drauf, was denn die jungen Menschen, die jetzt in den Beruf kommen, was die noch bewegen werden in den nächsten Jahrzehnten und was passiert, wenn viele Ältere, die vielleicht nicht so ganz innovationsoffen jetzt waren in den letzten Jahren, wenn die irgendwann nicht mehr so aktiv im Berufsleben sind. Dieser Handel.
Das wäre für eine Frage für mich noch an Boris, wie du siehst, ja, bei deinen Nachwuchsingenieurinnen und Ingenieuren.
Also das ist ja das Tolle eigentlich, also wir als Start-up mit vielleicht schon einer gewissen Standing am Markt. Ich habe nicht einmal nach irgendwie Menschen gesucht, also mit Anzeigen oder dergleichen, sondern die Menschen haben sich bei mir gemeldet oder es hat sich was rumgesprochen. Also einer hat dem anderen erzählt. So, und ich spüre da ein extrem hohes intrinsisches Interesse der Menschen, sich mit dem Klimawandel und der Art und Weise, wie wir in Zukunft bauen wollen, zu beschäftigen. Und dann sind manche Fragen, die vielleicht so auch aus der Corona-Zeit kam, ne, dass man so plötzlich diskutiert hat, wie viel Zeit darf es jetzt im Homeoffice sein? Wie ist das mit den Stunden tatsächlich? Ne? Und das spielt bei uns ganz klar wirklich keine Rolle. Es gibt nicht Zählen, wie viele Tage jemand im Homeoffice war. Wir reden über Projekte, wir reden über Inhalte und die Menschen haben intrinsisches Interesse, wirklich die Themen anzugehen und zu lösen und jeden Tag in der klassischen Tragwerksplanung zu hinterfragen, was tun wir da eigentlich? Und warum tun wir das so? Und das ist ja das Schöne, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, ja, jungen Menschen, dass sie ja auch Fragen stellen, die wir uns nicht mehr gestellt haben oder schon lange nicht mehr gestellt haben. Und das empfinde ich als extrem positiv. Ich habe da auch, jetzt bin natürlich noch ein kleines Büro, aber der Nachwuchsproblem sehe ich wenig in dem Segment. Holzbau, Nachhaltigkeit, das ist sehr interessant für viele junge Menschen. Und ich glaube auch sicher, die alten weißen Männer sind es ja meistens, die müssen mehr und mehr verschwinden. Also ich gebe das dann auch weiter an die Jungen und versuche aber trotz allem, und das ist wiederum, man darf es auch nicht auf die Schultern der jungen Generation so sehr legen. Ja? Friday for Future hat uns die vielleicht auch ein bisschen gegen Schienbein gekickt, dass uns bewusster wurde, was wir da tun. Auf der anderen Seite ist es ja genau die jetzt den Einfluss haben, die jetzt vielleicht auch die finanziellen Mittel haben, die müssen es ja jetzt tun. Und die müssen auch den Boden schaffen, den Rahmen schaffen, dass Menschen sich da entfalten können. Deswegen zum Beispiel suche ich ja mit meiner neuen Firma, die Genossenschaft war mal eine Idee. Ja, ist ein bisschen schwierig für ein Ingenieurbüro, zumindest wenn da sehr unterschiedlichste Generationen, unterschiedliche Herkunft drin ist. Aber jetzt suchen wir gerade oder versuchen mit durchzubringen, dass es diese Purpose Economy, also werteorientierte Gesellschaftsformen gibt. Das versuchen wir jetzt schon im Eigenstrick zu machen. Aber ich denke, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also wenn wir diese Transformation selbst leben, dann werden die jungen Menschen auch da gerne arbeiten. Und wir hatten jetzt einen Workshop nur als kleiner Satz oder kleines Satzstück, das da entstanden ist, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Sage ich gleich noch. Fällt gerade nicht mehr ein.
Ich habe mich schon drauf gefreut, dass jetzt ein passendes Schlusswort sein könnte. Nee.
Ach so, Schlusswort.
Dann du kommst, Jonathan, dass du sprechen musst, kommst du nicht drum rum.
Ja.
Um das Schlusswort.
Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich glaube, ich nehme vor allem viel Gedankenanstoß mit aus dem Gespräch. Und ja.
Ich fand es schön, dass wir viel so über Strukturen gesprochen haben und über so überliegende Layer, sage ich mal. Also mir hat es auch großen Spaß gemacht. Sehr schön, dass ihr da wart.
Gute Zeit, gutes Klima.
Punkt. Punkt Landung.